Deutschlandfunk Nova. Deine Podcasts. Hörsaal.
Heute mit Nina Bust-Bartels. Schön, dass ihr dabei seid. Ein Rechtsstaat, das ist ein Staat, der die Grundrechte seiner Bürgerinnen und Bürger achtet. Ein Staat, in dem alle an die gleichen Gesetze gebunden sind, auch die Organe des Staates selber. Der Rechtsstaat zielt also auf die Begrenzung staatlicher Macht. Wenn im Moment in der öffentlichen Debatte aber von Rechtsstaat die Rede ist, dann ist mit dem Begriff etwas ganz anderes gemeint.
Der Rechtsstaat muss sich durchsetzen, sind dann so Losungen im Parlament. Der Rechtsstaat ist in eine Vertrauenskrise geraten, sagt Christian Lindner und meint damit aber nicht die Grundrechte, sondern das Vertrauen der Menschen, dass Flüchtlinge schnell abgelehnt und abgeschoben werden. Wir haben in der politischen Mitte eine Begriffsverschiebung des Rechtsstaates hin zu einem Law-and-Order-Denken, ein starkes Gewaltmonopol, Kriminalitätsbekämpfung. Das ist nicht nur diskursiv, das hat reale Auswirkungen auf mehr Abschiebungen, auf weniger Sensibilität in Gerichten für die Grundrechte. Die Strategien dahinter sind unterschiedlich. Es gibt Akteure, die verwenden diesen Rechtsstaatsbegriff im Sinne eines Law and Order sehr bewusst. Die wissen relativ genau, dass Rechtsstaatlichkeit das eigentlich nicht meint, benutzen den Begriff aber deswegen, weil sie auf andere Begriffe verzichten wollen.
Der Begriff Rechtsstaat wird in der öffentlichen Debatte umgedeutet. Er wird im Sinne eines starken Staates, der hart durchgreift, verwendet. Das sagt Maximilian Pichel. Er ist Rechts- und Sozialwissenschaftler und Professor an der Hochschule Rhein-Main. In seinem Vortrag, den ihr jetzt hört, erklärt er, wie sich unser Rechtsstaat entwickelt hat und welche Strategien hinter der aktuellen Begriffsverschiebung stecken. Denn eigentlich geht es bei dem Begriff Rechtsstaat ja nicht um eine Law-and-Order-Politik, sondern im Gegenteil um den Schutz des Einzelnen vor dem Staat. Der Vortrag von Maximilian Pichel hat den Titel Law statt Order – Der Kampf um den Rechtsstaat. Und Maximilian Pichel hat ihn am 29. Oktober 2024 an der Uni Kassel gehalten.
Ja, ich freue mich wirklich sehr, wieder hier an der Universität Kassel sein zu dürfen, vor allen Dingen, weil erhebliche Teile dieses Buchprojektes in der Nora-Platil-Straße 1 geschrieben worden sind, in nächtlichen Stunden nach den Seminaren mit den Studierenden und viel auch an Diskussionen, die ich hier in Kassel geführt habe, Eingang gefunden haben in das Buchprojekt. Und was ich, glaube ich, ganz interessant finde, Anfang des Jahres gab es ja, ausgelöst durch die Recherchen von Korrektiv in Bezug auf die Remigrationsfantasien des Potsdamer Treffens, überall in Deutschland große Demokratiedemos. Und Leute haben Schilder hochgehalten zur Verteidigung der Demokratie. Ich habe selten in den Medien oder auch auf den Straßen Schilder gesehen, wo zu lesen war zur Verteidigung des Rechtsstaates. Also der Rechtsstaat scheint nicht ganz so sexy zu sein, um ihn zu verteidigen gegenüber seinen Angriffen. Und das hängt, glaube ich, auch mit der angesprochenen Begriffsverwirrung sehr stark zusammen. Ich mache jedes Semester in meiner Einführungslesung zum Recht immer so ein Gedankenexperiment, ein kurzes mit den Studierenden und frage, was sind so ihre spontanen Impulse zum Thema Rechtsstaat? Was heißt das eigentlich? Was heißt Rechtsstaat? Schreiben Sie das mal eine Minute lang auf und sagen Sie es mir dann. Ich bin eigentlich, das habe ich heute Morgen auch gemacht, eigentlich immer recht positiv überrascht von den Erstsemestern, weil die kommen dann genau auf die richtigen Fragen, nämlich die Grundrechtsbindung, ja, die Verteidigung von Demokratie, Gleichheit vor dem Gesetz. Und jetzt könnte man sagen, sozusagen mit der positiven Lesart, das ist ja super, zentrale Begrifflichkeiten unseres politischen Systems sind irgendwie noch verankert, auch unter der jungen Generation. Man könnte aber auch eine negative Lesart wählen und sagen, na ja, wenn wir wissen, dass gerade 18- bis 24-Jährige in über 50% der Fälle nicht mehr klassische Medien konsumieren, sondern bei TikTok und Co. abhängen, dann bekommen die diese komplett wild gewordene Debatte um den Rechtsstaat gar nicht mehr mit und sind deswegen vielleicht auch nicht so verdorben von der politischen Diskussion, wie wir sie erleben in den letzten Jahren. Denn wann wird eigentlich über den Rechtsstaat geredet? Man kann das an einer Grafik ganz gut zeigen, die bei Zeit Online zu finden ist. Es gibt nämlich so ein Tool von Zeit Online, worüber spricht der Bundestag? Da kann man Begriffe eingeben, so zentrale Begriffe wie der Mindestlohn, Demokratie, Fairness, Geschlechtergerechtigkeit. Und dann spuckt Dieses Tool einem eine Tabelle aus, wo veranschaulicht wird, wie oft dieser Begriff in den Parlamentsdebatten des Deutschen Bundestags gefallen ist. Da kriegt man eine schöne Diskursanalyse präsentiert. Man kann dann nämlich auch auf die einzelnen Wortprotokolle klicken und schauen, wo wurde denn dieser Begriff verwendet? Und wir können hier sehen, es gibt so Schwankungen. Der Begriffsverwendung oder der Häufigkeit, wie oft dieser Begriff fällt, er fällt ein bisschen häufiger nach 1949, vor allen Dingen als Abgrenzung der Bundesrepublik Deutschland zum Nationalsozialismus, als Gegenentwurf zum nationalsozialistischen Unrechtsstaat, wo sich die Bundesrepublik als Rechtsstaat konstituiert und das Bundesverfassungsgericht geschaffen wird. Der nächstgrößere Ausschlag kommt dann auch nicht ganz unerwartet 1977, nämlich im deutschen Herbst, im Kampf gegen die Rote Armee-Fraktion, wo der Deutsche Bundestag über viele Gesetze gestritten hat, wo es immer um die Frage ging, ja, da werden wir nachher nochmal drauf kommen, wie weit kann man eigentlich gehen im Rechtsstaat, um die Freiheit zu verteidigen? Es gibt nochmal einen kleinen Ausschwung nach oben, nach 1990, diesmal in Abgrenzung zur DDR, wo sich die Bundesrepublik Deutschland wieder neu erfindet als wiedervereinigtes Deutschland. Es findet aber auch statt in den Unruhen rund um die Pogrome von Rostock-Lichtenhagen, Solingen und Mölln. Und dann sehen Sie, der größte Ausschlag kommt nach 2015. Dort wird ständig über den Rechtsstaat diskutiert, aber interessanterweise immer dann, wenn es darum geht, Abschiebungen durchzusetzen. Der Rechtsstaat muss sich durchsetzen, sind dann so Losungen im Parlament, in aktuellen Stunden, die anberaumt werden. Der angebliche Skandal beim Bremer BAMF soll aufgelöst werden. Der Rechtsstaat ist in eine Vertrauenskrise geraten, sagt Christian Lindner und meint damit aber nicht die Grundrechte, sondern das Vertrauen der Menschen, dass Flüchtlinge schnell abgelehnt und abgeschoben werden. Das sind so die Topoi, wo der Rechtsstaat auf einmal ja eine große Renaissance in der öffentlichen Debatte feiert. Und nur ein paar Zitate aus der jüngeren Vergangenheit. Innenministerin Nancy Faeser beispielsweise sagt zum Thema Clankriminalität, der Rechtsstaat muss hier Zähne zeigen. Also ein ganz martialischer Ausdruck, ja, dass der Rechtsstaat hier ja mit den Zähnen ja sozusagen auch endlich mal das Recht durchsetzen soll gegen die Clankriminalität. Friedrich Merz, der sagt, ebenfalls will ich ausdrücklich begrüßen, dass heute Hausdurchsuchungen stattgefunden haben gegen sogenannte Klimaaktivisten, die sich ständig auf Straßen oder Flughäfen festgeklebt haben. Auch das sind schwere Straftaten, auch hier muss der Rechtsstaat Zähne zeigen. Also auch gegen Klimaaktivisten ist der Rechtsstaat irgendwie schwach offensichtlich. Und ja, selbst im Fußball spielt das eine Rolle, als nämlich Fans wiederholt den Hoffenheim-Mäzen Dietmar Hopp im Stadion beleidigt haben, hat dann Tobias Oehlmeier in einem Kommentar bei der Deutschen Welle gesagt, hier braucht es endlich die volle Härte des Rechtsstaats gegen diese Fußballfans. Das sind nur einige Beispiele. Wenn Sie die Google-Suchmaschine anschmeißen, finden Sie Zehntausende von Treffern über die Zähne des Rechtsstaates, die endlich mal herausgeholt werden sollen, dass der Rechtsstaat endlich mal durchgesetzt werden soll. Die volle Härte des Rechtsstaats ist auch ein Begriff, der immer wieder in dem Zusammenhang fällt. Und vielleicht am einprägsamsten auf den Punkt gebracht, hat das der ehemalige Bundeskanzler Gerhard Schröder in einem Interview aus dem letzten Jahr mit der Süddeutschen Zeitung, wo er Folgendes gesagt hat. Rechtsstaat heißt nicht, vor allem Minderheiten zu schützen, sondern die Mehrheit zu schützen vor Kriminalität. Noch zwei interessante Exkurse vielleicht zu dem Interview. Erstens mal finde ich es ganz interessant, dass das Interview betitelt ist mit »Ich bereue nichts«, sagt Gerhard Schröder. Also ich bereue sehr viel, was ich politisch mal gesagt und getan habe. Und das gehört ja irgendwie auch zu einem Reflexionsprozess dazu. Aber am Ende seines politischen Lebens sagt Gerhard Schröder, ich bereue nichts. Und eigentlich müsste Gerhard Schröder als Jurist es ja ein bisschen besser wissen. Als ehemaliger Chef der Jusos hat er damals nämlich den linken Verein republikanischer Anwältinnen und Anwälteverein mitgegründet, der es sich explizit auf die Fahne geschrieben hatte, den Rechtsstaat und die Grundrechte zu verteidigen. Schröder ist aber ein Jahr später aus dem Verein wieder ausgeschlossen worden, weil er die Mitgliedsbeiträge nicht bezahlt hat. Also ja, vielleicht war das Interesse am Rechtsstaat dann doch auch von Anfang an nicht so ganz ausgeprägt, aber Hier wird etwas deutlicher, was stellvertretend steht für die Debatte, die wir führen, dass nämlich der Rechtsstaat verstanden wird als ein Schutz der Mehrheit vor Kriminalität. Ja, und Kriminalität in all ihren Facetten, von den Klimaaktivistinnen, die sich am BER festketten oder festkleben, bis zur Clankriminalität oder die Ausländerinnenkriminalität im Zuge der sogenannten Migrationskrise. Also, die Zeitungen sind voll von diesem Topoi. Ein bisschen was zur Agenda des heutigen Abends. Ich werde erst einmal nochmal ein bisschen zurückgehen in der Geschichte und eine historische Rekonstruktion der Kämpfe um den Rechtsstaat darstellen, weil meine These in dem Buch ist, dass der Rechtsstaatsbegriff schon immer umkämpft gewesen ist und wir unterschiedliche Konjunkturen dieser Kämpfe beobachten können und wir jetzt in einer sehr spezifischen Konjunktur sind. Ich werde dann eingehen, beispielhaft auf ein Kapitel, nämlich ordnungspolitische Umdeutungsstrategien des Rechtsstaates, die aus der sogenannten, in Anführungsstrichen, politischen Mitte herrühren. Dann nochmal stärker eingehen auf, ja, wie sich eigentlich extrem rechte und neurechte Akteure den Rechtsstaatsbegriff aneignen, um am Ende nochmal ein paar, naja, utopische Kommentare zu machen. Wie könnte denn eigentlich ein progressives Rechtsstaatsprojekt ausgestaltet sein? Die Rechtsstaatlichkeit oder die Idee eines Rechtsstaates entsteht im Übergang vom 18. ins 19. Jahrhundert. Im Zuge der Entstehung der ja neuen Zentralgewalten eines großen Beamtenheeres, Militärs und Polizei entsteht der Rechtsstaat als Gegenstück zum Polizeistaat. Er war in diesen ganzen Revolutionsjahren, ja, lag er so ein bisschen in der Luft, wie das Günther Frankenberg mal gesagt hatte. Und in den rechtsphilosophischen Schriften taucht dann die Idee von der Rechtsstaatlichkeit als Begrenzung staatlicher Macht auf. Er hat aber von Anfang an auch immer, weil es ein bürgerliches Konzept gewesen ist, auch schon immer eine bestimmte Dimension gehabt, nämlich der Rechtsstaat war von Anfang an auch ein kapitalistischer Rechtsstaat. Denn dieser Schutz des Einzelnen vor dem Staat hatte am Anfang vor allen Dingen eine Funktion, nämlich den Schutz des Eigentums der Bürgerinnen gegenüber dem Zugriff der neuen Staatsgewalt. Ja, die wollten ihr Hab und Gut absichern, ja. Das beschreibt Karl Marx ganz schön am Beispiel der Holzdiebstahlsgesetze, die eingeführt worden sind, um den Holzdiebstahl aus den Wäldern durch die einfachen Bäuerinnen und Bauern ja zu unterbinden. Also, dieser liberale kapitalistische Staat des Bürgertums entsteht eben auch vor allen Dingen als ein Rechtsstaat zum Schutz des Eigentums. Aber es ist eben schon eine Idee mit drin verwirklicht, nämlich ein universeller Schutz des Einzelnen vor der Staatsmaschinerie. Und dieser Schutz kann dann auch später, da werde ich noch zu sprechen kommen, in anderen Kämpfen auf andere Felder ausgeweitet werden. Der Rechtsstaat in seiner Frühphase und vielleicht auch bis heute in vielfältiger Dimension war auch und ist auch ein patriarchaler Rechtsstaat. Denn am Anfang waren Frauen vollkommen ausgeschlossen aus dem rechtsstaatlichen Schutz. Nicht nur hatten sie überhaupt nicht das Recht, ein Eigentum zu besitzen, sondern auch die Gewalt, die sie im Privaten erlebt haben, wurde rechtsstaatlich nicht, ja, geschützt durch den Staat. Ja, es gab keine Schutzinstrumente, die häusliche Gewalt beispielsweise hier kriminalisiert haben oder Frauen einen Schutz eben ermöglicht haben. Diese Aufteilung, diese bürgerliche Aufteilung in die öffentliche und private Sphäre, das war immer genau ein Kampffeld von Feministinnen. Und da gab es aber auch immer ein sehr widersprüchliches Verhältnis zum Rechtsstaat. Nämlich auf der einen Seite wollte man für eine liberale Rechtsstaatlichkeit oder auch eine progressive Rechtsstaatlichkeit eintreten. Auf der anderen Seite haben viele feministische Bewegungen auch Strafverschärfungen gefordert, die ja gerade mit einer Ausweitung, ja, der Machtbefugnisse des Staates einhergehen. Da gab es also immer eine sehr starke Ambivalenz in Bezug auf das moderne Rechtsstaatsprojekt. Der Rechtsstaat hatte auch immer und auch bis heute sehen wir hier eine Kontinuität, eine koloniale Dimension. Der Rechtsstaat entsteht erst einmal als national eingegrenzter Rechtsstaat, wo Europa und damals eben die europäischen Nationen die Grenze des Rechtsstaats darstellen. In den Kolonien, ja, im heutigen Namibia, galt der Rechtsstaat nicht in dieser Form. Da herrschte erst einmal die Allmacht der Verwaltung. Und es gab zwar Schutzverträge, ja, zwischen dem Deutschen Reich und den Indigenen, die man unterjochte, aber die hatten nicht die Qualität eines rechtsstaatlichen Schutzes. Und darüber wurde sehr offen im Reichstag diskutiert, dass man gesagt hat, hier, die kolonisierten Subjekte liefern wir der Willkürlichkeit der Verwaltung und der Kolonialmächte und der Kolonialpolizei einfach aus. Und wir sehen bis heute da durchaus eine Kontinuität in der Grenzpolitik der europäischen Staaten, wo ja gerade versucht wird, den Zugang zum europäischen Rechtsstaat zu verhindern mit der Auslagerung von Migrationskontrollen oder der Abschiebung von Menschen nach Ruanda oder in andere Drittstaaten. In diesem ganzen Rechtsprojekt, habe ich aber schon mal gesagt, lag trotz alledem auch immer ein universeller, über sich selbst hinausweisender Anspruch des Rechtsstaats begründet. Ein Anspruch der Allgemeingültigkeit des Rechts, der für alle gelten soll und nicht nur für bestimmte privilegierte Gruppen. Ernst Wolfgang Böckenförde, vielleicht einer der einflussreichsten Richter des Bundesverfassungsgerichts, hat den Rechtsstaat mal auf folgende Definition versucht zu bringen. Der Rechtsstaat zielt stets auf die Begrenzung und Eingrenzung staatlicher Macht und Herrschaft im Interesse der Freiheit der Einzelnen, auf den Abbau der Herrschaft von Menschen zugunsten der Herrschaft der Gesetze. In der englischen Terminologie haben wir das sogar noch eindeutiger. Rule of law and not by man. Der deutsche Begriff des Rechtsstaates, den es so auch in der Übersetzung gar nicht gibt, also wenn Sie auf englischen Konferenzen unterwegs sind, wird auch immer von the German Rechtsstaat gesprochen. Dieser Begriff des Rechtsstaates, der lädt gewissermaßen ja auch schon ein bisschen dazu ein, dass er missverstanden werden kann als ein starker Staat, ja, der sich irgendwie durchzusetzen hat. Das ist in der englischen und französischen Linie ja durchaus vielschichtiger mit einer etwas stärkeren demokratischen, republikanischen Komponente versehen. Aber Böckenförde sagt, trotz aller Unstimmigkeiten, und er sagt auch, dieser Rechtsstaatsbegriff, der hat immer wieder zu Interpretationen eingeladen, sagt er, die Quintessenz war eben die Beschränkung des staatlichen Gewaltmonopols. Und das ein ganz anderes Verständnis als das, was die Fasers, Lindners und Seehofers in den aktuellen Debatten vor sich hertragen. Aber, und das habe ich am Anfang gesagt, dieser liberale Rechtsstaatsbegriff, der war schon immer umkämpft, nicht nur heute. Bereits in Preußen versuchen die Bismarckschen Konservativen, die liberale Idee des Rechtsstaates ja zu korrumpieren und das Bismarcksche Verfassungsprojekt zu unterstützen, wo es vor allem Dingen um eine Enteignung der neuen zugewonnenen parlamentarischen Macht ging. In der Weimarer Republik ist der Rechtsstaat auf eine ganz spezifische Art und Weise herausgefordert, weil mit der Einführung des allgemeinen Wahlrechts, wo jetzt auf einmal auch Frauen und die Arbeiterinnen wählen konnten, die bürgerlichen Kräfte das Parlament auf einmal als eine Gefahr ihres Eigentums ansahen. Denn es bestand auf einmal die Gefahr, wenn sich die gesellschaftlichen Kräfte im Parlament zu einer Mehrheit zusammenrotten gegen die Interessen des Kapitals, dann hatten die Bürgerlichen auf einmal Angst, dass diese Demokratie ihren Eigentumsschutz beschneiden könnte. Und deswegen wandelt sich der Rechtsstaatsbegriff in der Weimarer Republik von einem Kampfbegriff des Bürgertums in einen Verteidigungsbegriff gegen die Frauenbewegung und die Arbeiterinnenklasse. Man verschanzt sich auf einmal in der verselbstständigten Gerichtsbarkeit, die immer wieder versucht, Parlamentsgesetze aufzuhalten. Es gab damals aber schon durchaus auch gegenhegemoniale Projekte zu dieser Idee, ja, eines bürgerlichen liberalen Rechtsstaates, der sich immer mehr verschanzte in den Institutionen. Beispielsweise sei hier erinnert an den Sozialdemokraten Hermann Heller oder auch den in Österreich ansässigen Otto Bauer, die Idee eines sozialen Rechtsstaats vertreten haben. Also die Idee, dass der Rechtsstaat nicht nur Schutz leisten soll vor dem Gewaltmonopol, sondern damit auch ein sozialwohlfahrtsstaatliches Programm einhergehen müsste, mit sozialen Rechten, mit Vergesellschaftung von Produktionsmitteln. Und da hat sich durchaus was hinübergerettet, auch ins Grundgesetz, wenn Sie an Artikel 15 des Grundgesetzes die Vergesellschaftung von Grund und Boden denken. Im Nationalsozialismus passiert jetzt etwas, was ganz interessant ist. Man könnte nämlich sagen, der nationalsozialistische Staat ist ja genau das Gegenstück zum Rechtsstaat. Also eigentlich würde man ja vermuten, dass die Nationalsozialisten sich sofort dieses Begriffsrepertoires entledigen wollten. Was genau Gegenteil war der Fall. Die nationalsozialistischen Rechtsgelehrten begannen auf einmal nach der Machtergreifung sehr intensive Debatten über die Frage, was bedeutet für uns eigentlich Rechtsstaat? Und ich will mal ein längeres Zitat hier bringen von dem Kronjuristen des Nationalsozialismus, Karl Schmidt. der 1935 einen längeren Artikel geschrieben hat über die Frage, was eigentlich der Rechtsstaat bedeutet. Und Schmidt schreibt da Folgendes. Es ist ein typischer Vorgang der Geistesgeschichte, dass wirksame Formeln und eindrucksvolle Worte im geistigen Kampf erobert und umgedeutet werden. Es war ein Zeichen seiner geistigen Defensivhaltung und sogar Wehrlosigkeit, dass der deutsche Soldatenstaat des 19. Jahrhunderts die juristische Bestimmung aller wesentlichen Begriffe wie Recht, Verfassung, Gesetz, Freiheit und Gleichheit, besonders aber den Begriff des Rechtsstaates, seinem liberalen Gegner überlassen hat. Dagegen hat die nationalsozialistische Bewegung schon manches starke und gute Wort seinem unrechtmäßigen Besitzer aus der Hand genommen und es fragt sich, ob nicht das Gleiche auch für den Rechtsstaat gelten soll. Schmidt ist ja zu diesem Zeitpunkt in einer Situation der Stärke, ja? Also die Nationalsozialisten haben die Macht ergriffen und jetzt geht es um die Frage, wie kann man dieses nationalsozialistische Staatsprojekt auf Dauer stellen? Und das Interessante an dem Beitrag ist, dass Schmidt hier sehr, sehr offen über die Strategien spricht. Da muss nicht viel verhüllt werden, ja, an Maskerade oder an liberaler Maskerade. Da wird relativ offen ausgesprochen, dass die Nationalsozialisten eben genau versucht haben, ja, diese Begriffe umzudeuten und in ihre Ideologie einzumünzen. Beispielsweise gab es Ideologeme wie den Rechtsstaat Adolf Hitlers, ja, als theoretisches Konzept der Nazis, wo ganz klar ist, das hat mit einem universalistischen Rechtsstaatsprojekt gar nichts mehr zu tun. Da geht es nur noch um die Exekution des Führerbefehls. Und Carl Schmitt, der hat eine deutliche Sympathie für diese Umdeutungsstrategie der Nazis, sagt aber auch am Ende seines Beitrages, nun ja, wenn sich das nationalsozialistische Projekt einmal wirklich vollendet hat, dann können wir ja auch mal diesen Begriff des Rechtsstaates auch einmal in der Geschichte entsorgen. Dann steht er nur noch als eine Trophäe im Schrank der Geschichte. Also es ist eine sehr ja offenherzige Debatte, die Schmidt da führt. Und er wird natürlich jetzt in der heutigen Zeit wieder wichtig, weil ganz viele neurechte Denker auch im Umfeld der AfD genau an diese Konzepte von Carl Schmidt wieder andocken. Und wir werden nachher sehen, wie eben die extreme und neue Rechte heute solche Schmidtschen Umdeutungsstrategien wieder benutzt, um sich das Rechtsstaatsprojekt anzueignen. Was ich nicht verhehlen will, genau zu dieser Zeit in der Weimarer Republik und dann auch später nach dem Ende des Nationalsozialismus, passiert etwas, was ganz entscheidend war für den Rechtsstaat und ohne den Rechtsstaatlichkeit in seiner Wirksamkeit gar nicht gedacht werden kann. Es entsteht nämlich, als damals noch ein sehr junger Beruf stand, der Beruf der Anwältin und des Anwalts. Ja? Also man kann ja Rechte auf dem Papier haben. Ob die durchgesetzt werden, ist eine andere Frage. Zum rechtsstaatlichen Schutz gehört auch, dass man einen Rechtsbeistand hat, dass man vertreten wird, dass die Interessen von jemandem vertreten werden gegen die Staatsgewalt in den Prozessen. Und es waren eben junge Juristinnen und Juristen, die das liberale Rechtsstaatsprojekt und auch das soziale Rechtsstaatsprojekt versucht haben, mit Leben zu füllen. Wie Maria Otto, die erste Frau, ja, die in Deutschland 1922 als Rechtsanwältin zugelassen wurde. Oder Hans Litten, der Anwalt der Proletarier, der Adolf Hitler in den Gerichtssaal hineingedrängt hat, der noch bis zu seinem Tode versucht hatte, die Interessen der Arbeiterinnenschaft gegen das Erstarken der Nazis zu verteidigen, der jetzt letztens wieder mal ins öffentliche Interesse gerückt ist wegen der Serie Babylon Berlin, ja, wo er als Figur auftritt. Oder in den USA Ruth Bader Ginsburg, die vor ein paar Jahren verstorbene Verfassungsrichterin, die der Donald-Trump-Administration viel Kontra gegeben hat, aber deren eigentliche Erfolge sie feierte, als sie Rechtsanwältin der American Civil Liberties Union in den 70er Jahren war, als eine der ersten ja weiblichen Rechtsanwältinnen, die es eben geschafft hatte, Kämpfe um die Gleichberechtigung der Geschlechter in den USA erfolgreich durchzusetzen. Da war sie viel wirksamer als in ihrer Rolle als Verfassungsrichterin, obwohl sie erst da zur Pop-Ikone geworden ist. Wenn ich jetzt weitermache mit dieser geschichtlichen Entwicklung von Rechtsstaatlichkeit in Deutschland, das wird auch so ein Fokus weiterhin sein, ist auch einer, gebe ich ganz unumwunden zu, ein etwas eurozentristischer. Ich werde nicht über die Entwicklung im globalen Süden oder in anderen Teilen der Welt reden. Da gibt es auch ja Erosion von Rechtsstaatlichkeit und Kämpfe um Rechtsstaatlichkeit. Das ist aber nicht im Fokus meines Buches. Es ist schon ein Debattenbeitrag für die deutsche Diskussion. Aber es gibt einige ja, Transferprojekte kann man sagen und migrierende Begriffe, die aus der US-amerikanischen Debatte nicht ganz unwichtig sind. Das Buch heißt ja Law statt Order und spielt damit natürlich auf dieses Law and Order Begriffspaar an. Und das war nicht nur eine bekannte Fernsehserie in den USA, sondern auch ein ja, Wahlkampfprojekt. In den 60er Jahren hat Richard Nixon mit dem Slogan Law and Order gegen die Demokraten die Wahl gewonnen. Die Law and Order Politics von Nixon waren ein Gegenprojekt zu den Erfolgen der Bürgerinnenrechtsbewegung und auch gegen die Sozialpolitik des New Deals. Und Law and Order als Begriffspaar, das kann man vielleicht an der Stelle auch sagen, kommt ursprünglich aus dem 19. Jahrhundert in den USA und meinte einmal Parteien, die sich damals gegründet hatten, um die Privilegien von weißen Eigentumsbesitzerinnen zu verteidigen. Das heißt, diese Law and Order Ideologie hatte schon immer auch eine rassistische Geschichte in den USA und wird dann eben von Nixon genau verwendet als Zurückdrängung der Erfolge, die die Arbeiterinnenklasse und die Bürgerinnenrechtsbewegung da erfolgreich beschritten hatte in den Jahren zuvor. Herbert Marcuse sagte deswegen, als er diese Wahlkämpfe in den USA verfolgt hatte, Law and Order sind immer und überall Gesetz und Ordnung derjenigen, welche die etablierte Hierarchie schützen. Also das ist gemein, wenn man über Law and Order spricht. Den Privilegienschutz, ja, in dem mit Kriminalpolitik versucht wird, gegen die sozial Schwachen vorzugehen. Diese Idee von Law and Order, die schwappt aber auf einmal rüber, ja, in die deutsche Diskussion. Es gibt große Artikel vom Spiegel, die diese Diskussion nach Deutschland transferieren. Und interessanterweise wird Law and Order erstmal zu einer ja, politischen Kampftirade der Sozialdemokraten gegen die CDU und CSU. Weil die Sozialdemokraten immer gesagt haben in den 60ern und 70ern, ihr seid ja wie Richard Nixon, ihr seid auch so Law and Order Apologetinnen. Und das wurde als ja sozusagen beleidigender Kampfbegriff in der politischen Debatte erst einmal verwendet. Es gibt aber eine etwas ja Änderung dann ab den 70er Jahren. Ich habe schon mal gesagt, der deutsche Herbst 1977 ist dann eine Zäsur für die Rechtsstaatsdebatte. Da war den meisten im Parlament noch relativ klar, was mit Rechtsstaat gemeint ist. Ja, anlässlich der Debatte um das sogenannte Kontaktsperregesetz, da ging es darum, dass die Anwältinnen der RAF-Terroristinnen nicht mehr einen ungehinderten Zugang zu denen haben sollten im Gefängnis. Da wurde sehr erbittert im Parlament über dieses Gesetz gestritten, immer mit den Begrifflichkeiten des Rechtsstaates. Und Helmut Schmidt sagte ein paar Jahre zuvor, wer den Rechtsstaat zuverlässig schützen will, der muss innerlich auch bereit sein, bis an die Grenzen dessen zu gehen, was im Rechtsstaat erlaubt ist. Da ist zumindest noch das Verständnis dafür da, dass das, was man da tut, nicht gleichbedeutend ist mit dem Rechtsstaat, ja, sondern eine Form ist von Gewaltmonopol, von Sicherheitspolitik, von Kriminalitätspolitik. Ja, das ist ein Unterschied zu den Debatten heute, wo darüber gar nicht mehr reflektiert wird, sondern der Rechtsstaat automatisch mit dem Gewaltmonopol gleichgesetzt wird. Es gibt zu dem Zeitpunkt aber auch gegenhegemoniale Projekte, beispielsweise eben die bereits genannte Gründung von Anwaltsvereinigungen, sozusagen als Nachfolgeprojekte der 68er-Bewegung, wie der Republikanische Anwälte- und Anwälteverein, die Vereinigung demokratischer Juristinnen und andere, die sich als Horte ja der Verteidigung liberaler, republikanischer und sozialer Rechtsideen gründeten. Die Debatte um Law and Order und Rechtsstaat gewinnt dann aber extrem Fahrt, nachdem im Endeffekt diese Zäsur des Kontaktsperregesetzes und des deutschen Herbstes vonstatten gegangen ist. Ich habe ja schon gesagt, die Sozialdemokraten haben mit diesem Begriff immer die Konservativen verhöhnt. In den 90ern drehen die das auf einmal um. Der ehemalige Innenminister Manfred Kanter sagte beispielsweise, wir werden verhöhnt als Law and Order Leute und wir sind es. Und wir sind es gerne. Ja? Also dieses Etikett haftete man sich dann auf einmal an und ging damit positiv nach draußen, um jetzt endlich auch einmal als standfeste, ja, schwarze Sheriffs dazustehen, wie es im Spiegel hieß. 2001 kommt dann nochmal, ja, ein gewisser Bruch in der deutschen Debatte vor. Es gibt nämlich eine Stadtratswahl in Hamburg. Dort regiert zu diesem Zeitpunkt noch die SPD und es tritt auf einmal eine Partei an, die den Namen Rechtsstaat schon im Titel trägt, nämlich die Partei Rechtsstaatliche Offensive von Ronald Barnabas Schill, der sich als Law and Order Richter inszeniert. Und das ist einer der ersten Wahlkämpfe auf Landesebene in Deutschland, wo innenpolitische Themen die dominante Rolle gespielt haben. Ja, glaubt man heutzutage gar nicht mehr. Aber Sicherheit war vorher gar nicht so ein zentrales Thema von Landtagswahlkämpfen. Das ist der erste, wo das Thema Nummer eins ist. Und die CDU und Schill gewinnen die Wahl und gründen eine Koalition. Und zu dem Zeitpunkt ist ein Mann Innensenator, den Sie alle kennen, nämlich Olaf Scholz, ja, der damals für die SPD Innensenator ist und die Wahl verliert. Und Sie erinnern sich vielleicht an diesen Spiegeltitel im großen Stile Abschieben. Den haben viele wahrgenommen im letzten Jahr, wo Scholz dieses Zitat gesagt hat. Interessanter ist aber noch, was er in dem Interview selber sagt. Da wird er nämlich konfrontiert vom Spiegel, der nämlich sagt, ja, ist das nicht ein Bruch mit sozialdemokratischen Werten, den Sie hier betreiben in der Regierung, mit Law-and-Order-Politik und mehr Abschiebungen? Und Scholz sagt nein. Also ich habe diese Politik schon immer vertreten. Und da steckt eine gewisse Wahrheit dahinter, ja, dass Olaf Scholz genau diesen Law-and-Order-Typus der SPD schon immer vertreten hat. Aber im Endeffekt konturierte sich das erst in dieser Wahl 2001 heraus. Die war für die Hamburger SPD wirklich so ein gewisses Trauma, dass man mit Law-and-Order-Politik Wahlen verlieren kann. Und wenn Sie schauen, wie heutzutage die Hamburger SPD in innenpolitischen Debatten agiert, bezüglich der Aufarbeitung der NSU-Mordserie oder beim G20-Gipfel, ja, lässt sich das richtig schön zeigen, wie diese Law-and-Order-Politik in Hamburg hegemonial geworden ist und jetzt eben auch in Deutschland immer hegemonialer wird. Und dass diese Law-and-Order-Politik in der SPD manifest ist, das ist auch keine neue Erfindung. Beispielsweise Otto Schilly, ja, das bekannte Bild, wo er einen Polizeihelm aufhat und auf dem Parteitag der SPD 2001 sagt, Law-and-Order sind sozialdemokratische Werte. Diese Idee von Law and Order als Politikkonzept hegemonialisiert sich also zu diesem Zeitpunkt auf eine sehr starke Art und Weise. Wir werden nachher nochmal drüber reden müssen, warum jetzt aber mittlerweile fast keiner mehr von Law and Order spricht, sondern jetzt eben der Rechtsstaat für dieses Konzept steht. Bevor ich mit diesem historischen Abriss zu Ende bin, muss man noch eine Sache sagen. Ich habe ja erwähnt, dieser Rechtsstaat, der war vor allen Dingen ein nationaler Rechtsstaat. Da passiert aber etwas. Genau in den 90er Jahren bis heute, nämlich die Transnationalisierung des Rechtsstaates. Gerade in Europa gewinnt die einen immensen Schub durch die Ausweitung der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes und des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, die diesen nationalen Rechtsstaat herausfordern und auch die Bindung der Exekutive an transnationales Recht herbeiführen. Viele Debatten der letzten Wochen, die um Zurückweisungen an den Grenzen geführt worden sind, da geht es genau um diesen Konflikt, dass die einen Politikerinnen sagen, wir fühlen uns nur an das nationale Recht gebunden und die anderen sagen, nein, europäisches Recht und Menschenrechte haben auch ein Gewicht. Ja, aber das ist alles ein Ergebnis der Rechtskämpfe um die Transnationalisierung des Rechtes, die in den letzten 30 Jahren vonstatten gegangen ist und wo wir jetzt gerade erleben, dass viele Akteure versuchen, einen Backlash einzuleiten, gar mit der Drohung aus der Europäischen Menschenrechtskonvention auszutreten. Ein letzter Satz zu den USA, um auch dieses historische Kapitel zu beenden. Wir haben ja nächste Woche die Wahlen in den USA und es ist fraglich, ob Donald Trump wieder an die Macht gelangt. Trumps erstes politisches Auftreten im US-amerikanischen Diskurs ist 1989 mit einer Anzeige in der New York Times, wo er fragt, what happened to law and order? Und wo er die Wiedereinführung der Todesstrafe fordert. Und der Vorfall, um den es da ging, war eine Vergewaltigung einer Joggerin im Central Park, wo recht schnell 5 schwarze und Latino-Jugendliche vermutet wurden, dass die das gewesen sind und die mit sehr fragwürdigen Methoden zu Aussagen gezwungen worden sind, dass sie zugegeben haben, sie seien die Täter gewesen. Da stellte sich dann später heraus, dass sie es nicht gewesen sind, aber Trump forderte damals mit dem Law-and-Order-Slogan die Wiedereinführung der Todesstrafe, unter anderem eben auch für diese Jugendlichen. Die Netflix-Serie When They See Us hat diesen Fall aufgearbeitet und gezeigt, ja, unter welchen Methoden diese Jugendlichen damals zu diesen Aussagen gezwungen wurden, weil sie sind es nicht gewesen. Es kam später heraus, dass jemand anderes dafür verantwortlich gewesen ist. Zumindest ein gutes Ergebnis dieser Geschichte ist, dass einer dieser Jugendlichen mittlerweile Politiker im New Yorker Stadtrat ist und da versucht, ja, eine migrationsfreundliche Gesetzgebung mit zu beeinflussen. Und im aktuellen Wahlkampf spielt das Thema wieder eine Rolle. Die 5 Jugendlichen, mittlerweile ja erwachsene Männer, haben eine Strafanzeige gegen Trump gestellt letzte Woche, weil er behauptet hat, die Personen hätten ja zugegeben, sie seien es gewesen und deswegen sei es alles in Ordnung gewesen, dass er diese Todesstrafe gefordert hatte. Law and Order ist aber genau eines der zentralen Wahlkampfslogans gewesen von Trump. Das hat er über Twitter, mittlerweile X, immer wieder posaunt in den Wahlkämpfen. Da wird gar nicht mehr weiteres zu geschrieben, sondern nur noch Law and Order in Kapitallettern herausposaunt. Wie beeinflusst das jetzt unsere heutigen politischen Debatten? Ja, ich werde jetzt erst einmal noch eingehen auf ordnungspolitische Strategien aus der sogenannten bürgerlichen Mitte. Ja, also ich sage so genannt und in Anführungsstrichen, weil da ist ja auch viel in Erosion begriffen. Ja, wenn man sich den radikalisierten Konservatismus anschaut, von dem Natascha Strobel und Wilhelm Heidmeier sprechen in Bezug auf konservative Parteien. Es gibt gewisse Felder, ja, wo diese ordnungspolitische Umdeutung des Rechtsstaates als Law and Order ganz massiv an Dominanz gewonnen hat. Das ist natürlich die Asyl- und Migrationspolitik. Das ist die Kriminalitätspolitik mit der Clan-Kriminalität. Das ist der Umgang mit der Klimabewegung. Und das habe ich gar nicht so stark im Buch gemacht. Aber es ist mittlerweile natürlich auch die Sozialpolitik. Die ganzen Debatten um Bürgergeld, Asylbewerberleistungsgesetz zeigt sehr deutlich, ja, wie hier sozialpolitische Leistungskürzungen immer mehr als strafrechtliches Instrumentarium verwendet werden. Die Strategien dahinter sind unterschiedlich. Es gibt Akteure, die verwenden diesen Rechtsstaatsbegriff im Sinne eines Law and Order sehr bewusst. Die wissen relativ genau, dass Rechtsstaatlichkeit das eigentlich nicht meint, benutzen den Begriff aber deswegen, weil sie auf andere Begriffe verzichten wollen. Wenn Sie Politikerinnen in Talkshows hören, die sagen, das Gewaltmonopol muss sich mal durchsetzen, wir brauchen härtere Strafgesetze, die Polizei muss mal mehr auf der Straße gegen Gewalttäter vorgehen, das führt nicht dazu, dass da alle von überzeugt sind. Wenn aber ein Politiker da sitzt und sagt, ich will, dass der Rechtsstaat sich durchsetzt, nun, wer hat denn was dagegen? Ja, da sind erst einmal alle dafür, dass der Rechtsstaat irgendwas tut. Und das erscheint also als eine Verharmlosung der politischen Agenda, die damit eigentlich verfolgt wird. Es gibt aber auch einen Versuch, bürgerliche Wählerinnenschichten anzusprechen. Beispielsweise kann man das an der Entwicklung der Grünen Partei ganz gut sehen. Beispielsweise hat eine Innenexpertin der Grünen Partei in einem Spiegel-Interview vor 2 Jahren gesagt, also im Rahmen der Verhältnismäßigkeit sind wir auch für Law and Order, was auch immer das heißen mag. Wenn man sich anschaut, wie die Grüne Partei aktuell zu fast jedem sicherheitspolitischen Gesetz oder Asylrechtsverschärfung zustimmt, sieht man auch hier, wie so diese Idee von Rechtsstaatlichkeit immer stärker abgenommen hat an politischer Repräsentation. Es gibt aber auch, weil der Begriff mittlerweile hegemonial so stark besetzt ist als Law and Order, auch ganz viele, vor allen Dingen Journalistinnen, die den Begriff ganz unkritisch übernehmen und als Multiplikatoren dieser Begriffsverschiebung wirken. Ich will 2 Beispiele mal nennen aus diesen Feldern. Ein Beispiel, was bundesweit für Aufsehen sorgte, war 2018 der Versuch, einen Togolesen nach Italien abzuschieben aus der Landesaufnahmeeinrichtung in Baden-Württemberg in Ellwangen. Diese Abschiebung misslang, weil sich einige Bewohnerinnen mit dem Geflüchteten solidarisierten. Und daraufhin ging eine riesige bundespolitische Debatte los, die dazu führte, dass 3 Tage später hunderte Polizisten für die Abschiebung eines Mannes nach Ellwangen abgeordnet wurden. Grünen-Chef Robert Habeck sagte damals, dass die Polizei doch umsichtig reagiert habe. Und mit Blick auf den Einsatz sagte er, klar ist, Recht und Gesetz gelten in unserem Rechtsstaat für alle. Und damit meinte er die Geflüchteten, die sich angeblich rechtsstaatswidrig verhalten hätten. Der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobel, der sagte, der Rechtsstaat setzt sich durch, nicht der Mob auf der Straße. Da war eine bundespolitische Debatte gesetzt, die in der Folge auch ganz konkrete praktische Wirkungen hatte. Ab da ging nämlich die starke Abschiebemaschinerie los. Abschiebungen wurden härter durchgesetzt, es gab neue Abschiebegesetze, die im Parlament verabschiedet worden sind, weil auf einmal der Diskurs sich sehr stark in Richtung einer nationalen Kraftanstrengung für Rückkehr umgewandelt hatte. Dieser Diskurs war da sehr entscheidend. Wenn man aber genau hinguckt, was da passiert ist, muss man sagen, das war gar nicht so, wie das alle erzählt haben. Die Taz war eine der wenigen Zeitungen, wo der Journalist Christian Jakob hingefahren ist nach Ellwangen und geguckt hat, was ist da eigentlich passiert. Und die konnte feststellen, fast nichts von dem, was da behauptet wurde, konnte sich erhärten. Es gab keine Gewalt der Geflüchteten gegen die Polizei in dieser Form, wie das beschrieben wurde. Und der Clou der Geschichte ist, der Einsatz der Polizei war in Teilen rechtswidrig. Sie hat nämlich keinen Durchsuchungsbefehl für die Unterkunft. Das heißt, da könnte man die Frage stellen, wer agierte denn hier wirklich als Mob? Ein anderes Beispiel aus der ganz aktuellen Debatte. Letzte Woche wurde das sogenannte Sicherheitspaket im Deutschen Bundestag abgestimmt von der Ampelkoalition. Das stoppt jetzt gerade im Bundesrat, aber Innenministerin Faeser sagte anlässlich des Gesetzgebungsverfahrens, unsere Sicherheit zählt, unser Rechtsstaat handelt nach Solingen und den Gewaltaktionen, die es da gegeben hat. Was sieht Ihr Sicherheitspaket denn vor? Unter anderem Leistungsausschlüsse für bestimmte Gruppen von Asylsuchenden. Und das sind nicht nur Bett, Brot, Seife, wie das in der Öffentlichkeit gesagt wird, sondern ein vollständiger Leistungsausschluss. Die kriegen gar nichts mehr, außer einem zweiwöchigen Überbrückungsgeld. Was aber auch Teil dieses Sicherheitspaketes ist, und das richtet sich gar nicht mehr an Geflüchtete, sondern an alle Menschen in Deutschland, ist die Ausweitung biometrischer Datenerfassung, wo viele Verbände sagen, da ist die Anonymität im Internet in Gefahr. Eine Ausweitung von KI-Tools zur Überwachung im Internet und die Ausweitung anlassloser Kontrollen einhergehend mit Racial Profiling. Also eine sehr starke Ausweitung sicherheitsbehördlicher Befugnisse und genau nicht nur gegen Geflüchtete, sondern gegen alle Menschen in Deutschland. Und das wird aber ja fast schon durchgewunken. Es gab da zwar nochmal Nachverhandlungen, weil insbesondere SPD-Mitglieder nochmal aufbegehrt haben in der öffentlichen Debatte. Aber im Endeffekt waren das nur kleine Korrekturen. Die Bundesdatenschutzbeauftragte hat selbst nach dem korrigierten Sicherheitsgesetz letzte Woche gesagt, die Gefahr einer Superdatenbank ist groß. Und was wir hier sehen können, ist, dass wir auch im parlamentarischen Betrieb nur noch wenige Sensibilitäten haben für rechtsstaatliche Gesetzgebungen. Ja, es gibt wenige Diskussionen bei diesen ganzen sicherheitspolitischen Themen um die Frage, ist das rechtsstaatlich noch in Ordnung oder nicht? Ja, ist auch viel an rechtsstaatlicher Sozialisierung in den Parlamenten weggebrochen in den letzten Jahren. Und gerade so die aufgeheizten politischen Stimmungen sorgen auch dafür, dass die letzten Reste an Kritik hinweggefegt werden. Denn die FDP hatte sich noch vor einem halben Jahr gegen diese biometrische Datenerfassung gestellt. Und jetzt war auf einmal gar nicht mehr die Rede davon. Das ist also das, was in der politischen Mitte passiert. Da sehen wir auch schon eine gefährliche Begriffsverschiebung des Rechtsstaates. Was passiert aber nun, wenn genau diejenigen sich den Rechtsstaat aneignen, die ja genau das Gegenteil eigentlich bezwecken, nämlich die Rechten? Hier sehen wir in den letzten Jahren, dass die Karl-Schmidt'schen Ideen einer Begriffsumdeutung ganz bereitwillig in der neuen Rechten auf die heutige Zeit übertragen werden. Einer der Vordenker der neuen Rechten, Karl-Heinz Weismann, sagt in seinem staatspolitischen Handbuch, wer über Begriffe herrscht, der herrscht auch über Menschen und über Verhältnisse. Und schlägt in seinem staatspolitischen Buch eben ganz viele, ja, Begriffsumdeutungen vor. Und wir können sehen, wie die neue Rechte eben genau versucht, sich den Rechtsstaat auch anzueignen als Konzept oder als Begriffsidee. Relativ berühmt ist beispielsweise die gemeinsame Erklärung, die heißt so, von 2018. Ja, eine, wie soll man sagen, es war am Anfang keine Petition, sondern einfach eine Homepage mit ein paar Sätzen, wo Leute sich als Erstunterzeichnerin eintragen konnten. Die wurde später zu einer Bundestagspetition umgewandelt. Und in dieser gemeinsamen Erklärung steht: Mit wachsendem Befremden beobachten wir, wie Deutschland durch die illegale Masseneinwanderung beschädigt wird. Wir solidarisieren uns mit denjenigen, die friedlich dafür demonstrieren, dass die rechtsstaatliche Ordnung an den Grenzen unseres Landes wiederhergestellt wird. Ja, und wer sind denn die Leute, mit denen man sich da solidarisch verhält? Das war zu der Zeitpunkt, ja, Pegida, Kagida und die ganzen Ablegergruppen, die in Deutschland auf der Straße waren. Und wer sind die Unterzeichnerinnen? Das ist eine Melange, ja, Neurechter, Intellektueller oder Vordenker von Tilo Sarrazin, den Literaten Uwe Tellkamp, die ehemalige DDR-Bürgerrechtlerin Anna-Vera Lengsfeld, den ehemaligen Spiegelredakteur Matthias Matusek, die rechte Influencerin Annabel Schunke, Karl-Heinz Weismann aus der Neuen Rechten, Michael Klonowski, ein Referent der AfD, Eva Herrmann, ehemalige Tagesschausprecherin, Max Otte, Bundespräsidentenkandidat der AfD und ehemalige Werteunion oder Dieter Stein, Herausgeber der Neurechten Jungen Freiheit. Und da sind noch einige mehr. 160.000 Menschen haben diese Petition am Ende unterstützt. Hier sehen wir, wie eben dieser Begriff des Rechtsstaates ja vollkommen umgewandelt wird. Da geht es nämlich nicht um das Konzept des Rechtsstaates als Schutz der Geflüchteten vor willkürlicher Behandlung an den Grenzen, sondern um Grenzgewalt, ja, um Grenzgewalt gegenüber Menschen, die nach Deutschland fliehen. Hier wird sozusagen der Rechtsstaat versucht, sich anzueignen. Es gibt aber auch Debattenbeiträge, wo die Idee des Rechtsstaates schon wieder verabschiedet wird. In der neurechten Zeitschrift Sezession gibt es da einen ganz interessanten Beitrag aus dem Jahre 2020 von Dimitros Kisoudis. Der ist vielleicht vielen unbekannt. ist aber mittlerweile Grundsatzreferent für den AfD-Parteichef Tino Chrupalla und arbeitet für die AfD-Bundestagsfraktion, ist ein Vordenker der AfD. Und der schreibt in der Sezession, dass man jetzt eigentlich für den Ordnungsstaat sein müsste, statt den Rechtsstaat. Und er argumentiert das wie folgt. In der multiethnischen Gesellschaft, in der die Deutschen zur Minderheit unter vielen werden, zerstiebt die Illusion, Staatlichkeit lasse sich in Recht und Soziales auflösen. Der Rechtsstaat lebte davon, dass die Staatsbürger die Rechtsordnung internalisiert hatten. So kam er mit minimalem Gewalteinsatz aus. Das kann man schon in Frage stellen. Die Migranten haben unsere Rechtsordnung nicht verinnerlicht. Weil sie unseren Staat als weichlich empfinden, fordern sie ihn immer aggressiver heraus. Der Kern des Staates, das Gewaltmonopol, wird durch die neuen Konflikte offengelegt und wir sehen, dass dieser Kern ausgehöhlt ist. Der Ordnungsstaat ist der Selbstverteidigungsmodus des Rechtsstaates. Ja. Bei Kisoudis steht nicht nur die Entfesselung des Gewaltmonopols im Vordergrund, der hat auch einen ganz klaren libertären, neoliberalen Zug, weil er für die komplette Abschaffung aller sozialen Sicherungssysteme ist. Was auch interessant ist, da steht er im Übrigen auch nicht sozusagen auf der Linie von Björn Höcke. Es gibt ja auch in der AfD Unstimmigkeiten über das Sozial- und Wirtschaftskonzept. Kisoudis ist für die Abschaffung aller Sozialleistungen und die Begrenzung des Staates auf Polizei und Militär. Und das soll der neue Ordnungsstaat sein, der den Rechtsstaat schützt. In der aktivistischen Neuen Rechten wird der Rechtsstaat auch, ja, diskutiert. Martin Sellner, ja, der eben vielen bekannt geworden ist durch das Remigrationsmantra vom Potsdamer Treffen letztes Jahr, der hat 2017 ein Buch geschrieben, Identitär, Geschichte eines Aufbruches. Und dort ist Sellner teilweise sogar fast weinerlich, wenn er darüber lamentiert, er sei ja eigentlich ein Staatsfan und kein Staatsfeind und kriegt die ganze Zeit Hausdurchsuchungen. Und das sei ja irgendwie blöd und an was liegt das denn? Und Sellners Antwort ist, der Rechtsstaat ist in linksextremer Geiselhaft. Die Linksextremen haben so eine riesige Lobby in der Gesellschaft, dass der Rechtsstaat gegen, ja, die Rechtsextremen verwendet wird. Er selber sei ja nur im Widerstand gegen die hemmungslose Masseneinwanderung und den Bevölkerungsaustausch. Und das sei mit dem Grundgesetz ja auch vereinbar. Und die Identitären sind die wahren Verteidiger der Verfassung. Da gibt es im Übrigen auch eine Übereinstimmung, eine ideologische, mit der Alt-Right in den USA, die sich als die Real Founding Fathers bezeichnen in den aktuellen Debatten. Die Rechte ist aber, wie gesagt, auch in den Parlamenten stark. Und da versucht die AfD insbesondere, die Schmidtsche Umdeutungsstrategie auf die Spitze zu treiben, wenn Alexander Gauland und Jörg Meuthen vor einigen Jahren gesagt haben, die AfD ist eine Rechtsstaatspartei, sie steht uneingeschränkt zum Grundgesetz und verteidigt die freiheitlich-demokratische Grundordnung, ebenso wie das Gewaltmonopol des Staates. Und in dieser Zeit hat die AfD eine Kampagne gestartet, gemeinsam für das Grundgesetz. Das war genau der Zeitpunkt, wo die Beobachtung durch den Verfassungsschutz immer näher rückte. Und die AfD verfolgt eine mehrspurige Strategie. Sie eignet sich diese Begriffe an, das ist nicht nur der Rechtsstaat, das ist auch Bürgerlichkeit, ja, als Begriff. Also die AfD sagt ja immer, wir sind die einzige bürgerliche Kraft im Land. Und dadurch betreibt sie natürlich auch eine Selbstverharmlosung in der öffentlichen Debatte. Sie versucht zugleich, indem sie diese Umdeutung mit vorantreibt, eben auch in der politischen Mitte, eine Verschiebung des Sagbaren zu erreichen. Und das ja offensichtlich recht erfolgreich. Eben der konkreten parlamentarischen Arbeit versucht sie immer wieder Brücken zu schlagen zur Law-and-Order-Politik anderer Fraktionen. Also wenn man sich anschaut, was die AfD fordert, ist das oft was Ähnliches wie die Union oder sogar die SPD oder mittlerweile auch das BSW hinsichtlich von Kriminalität und Asylrechtsbeschränkungen. Man muss ja sogar sagen, das aktuelle Grundsatzprogramm der CDU ist radikaler als das der AfD. Hinsichtlich der Migrationspolitik. Die CDU will nämlich gar keine Asylverfahren mehr in Deutschland. Ja, die wollen alles auslagern. Das steht nicht mal im Grundsatzprogramm der AfD. Die wollen immerhin gewissen politischen Flüchtlingen, also wahrscheinlich ihren Nazi-Kameradinnen, irgendwie noch die Sicherheit in Deutschland garantieren. Die CDU sagt gar keine Flüchtlinge mehr in Deutschland. Was die AfD auch versucht, ist stellenweise eine Kaperung der Justiz. Das macht sie, indem sie an altbekannte Strategien der NPD anknüpft und offensiv zur Schöffinnenwahl aufruft. Schöffinnen können in bestimmten Konstellationen Richterinnen überstimmen, ja, bei strafrechtlichen Angelegenheiten. Deswegen hat die AfD ein Interesse, dass an den strafrechtlichen Amtsgerichten da auch die AfD eigene Schöffinnen hat. Und sie hat es auch geschafft, in den letzten Jahren in Landesverfassungsgerichte hineinzukommen, zum Beispiel in Baden-Württemberg. Und was die AfD auch versucht, ist, eine Strategie zu kopieren, die die Bürgerinnenrechtsbewegung immer betrieben hat, nämlich Rechtskämpfe zu führen, strategische Prozessführungen zu betreiben. Und das macht die AfD in der Regel aber nicht, um Rechtspositionen auszuweiten, das ist ja das originäre Ziel von der progressiven Rechtskämpfestrategie, sondern sie versucht das immer dann, um den politischen Betrieb sozusagen auflaufen zu lassen, zu demaskieren. Da geht es immer um die sogenannten Äußerungsdelikte, die staatliche Beamte vornehmen. Also wenn zum Beispiel auf der Homepage des Innenministeriums steht, die AfD ist eine Gefahr für die Demokratie, oder der Oberbürgermeister Peter Feldmann die AfD in einem Facebook-Post angreift, oder die ehemalige Bildungsministerin Johanna Wanka der AfD demonstrativ und symbolisch eine rote Karte zeigt. Dann zieht die AfD immer vor das Bundesverfassungsgericht und sagt, das ist ja ein Eingriff in den gleichberechtigten Parteienwettbewerb. Und sie kriegt da auch immer wieder Recht vor dem Bundesverfassungsgericht. Und in mancher Hinsicht ist das durchaus auch gerechtfertigt, ja, weil staatliche Exekutivbeamte genau nicht in diesen Parteienwettbewerb eingreifen dürfen. Zugleich ist diese Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts auch höchst umstritten und an manchen Stellen uferlos in Bezug auf die Begrenzung, ja, der Meinungsäußerungsfreiheit von Staatsbeamtinnen. Und die Punktsiege der AfD müssten da nicht immer ganz so eindeutig ausfallen. Auf was ich hier nur am Rande eingehen kann, ich mache da ein eigenes Kapitel im Buch, ist die europäische Rechtsstaatskrise, die mittlerweile natürlich auch durch den Aufschwung rechter Akteure massiv vorangetrieben wurde. Gerade erst hatten wir die Ratspräsidentschaft von Ungarn im Europäischen Rat unter dem Slogan Make Europe Great Again. Stand auf allen Pressekonferenzen in Straßburg und in Luxemburg. Donald Tusk, der ja eigentlich angetreten ist für eine liberale Koalition in Polen und alle sich gefreut haben, ja, die rechte PiS-Regierung ist weg, hat jetzt eben angekündigt, sich mit europäischem Recht grundsätzlich anzulegen und das Asylrecht komplett auszusetzen. Da ist eine eindeutige Kontinuität zur PiS-Regierung gegeben und überhaupt gar kein Bruch vorhanden. Ich komme langsam zum Schluss. Wir können also sehen, wir haben in der politischen Mitte eine massive Begriffsverschiebung des Rechtsstaates hin zu einem Law-and-Order-Denken, ein starkes Gewaltmonopol, Kriminalitätsbekämpfung. Das ist nicht nur diskursiv, das hat reale Auswirkungen auf mehr Abschiebungen, auf weniger Sensibilität in Gerichten für die Grundrechte, ja, von Personen. Jetzt gerade gibt es Dokumentationen über mögliche Folterfälle in Bayern in Gefängnissen. Also wir können sehen, das hat relativ konkrete Auswirkungen. Das ist nicht nur reine rhetorische Spielereien. Und wir sehen, dass eben die neue Rechte und die extreme Rechte versucht, sich dieses Konzept anzueignen und wir noch eine europäische Dimension haben. Und in dieser Situation ist die Frage, ja, was macht man da eigentlich? Ich versuche eigentlich eine Doppelstrategie zu fahren, nämlich den Kern liberaler Rechtsstaatlichkeit zu verteidigen und da auch zu schauen, gibt es eigentlich noch Allianzen mit politischen Akteurinnen, mit denen man in vielen politischen Fragen sehr uneins ist, insbesondere in Bezug auf die Wirtschaft und Sozialverfassung, wo man aber zumindest bei den formalen Freiheiten vielleicht noch ein paar Konsense hat und zugleich aber auch aufzuzeigen, wo die Grenzen des liberalen Rechtsstaatsprojekts liegen, das immer schon mit Ausschlüssen gearbeitet hat. Was könnten also Gegenstrategien sein zu dieser Situation, in der wir uns befinden? Eine Gegenstrategie, und das versuche ich mit dem Buch, ist diese Umdeutung des Rechtsstaats sichtbar zu machen. Das beginnt erst einmal beim Dokumentieren und Kritisieren dieser Entwicklungen. Und das mache ich nicht alleine. Es gibt auch Publikationsprojekte in Deutschland, die sich so ein kritisches Dokumentieren auf die Fahne schreiben. Beispielsweise der Grundrechte-Report, der seit vielen Jahren erscheint und grundrechtswidriges Verhalten der Regierung dokumentiert und sich als wahrer Verfassungsschutzbericht bezeichnet. Seit 4 Jahren gibt es den Report Recht gegen Rechts, wo ich auch in der Redaktion bin, wo wir versuchen zu dokumentieren, wie die Rechten Einflüsse auf das Recht nehmen. Und was es eigentlich für Resilienzstrukturen im Recht dagegen gibt. Also dokumentieren und kritisieren ist erst einmal die erste Gegenstrategie. Und Adorno hat mal gesagt, in dem letzten Artikel, den er vor seinem Tod veröffentlicht hat, tatsächlich ist es keineswegs stets möglich, der Kritik die unmittelbare praktische Empfehlung des Besseren beizugeben, obwohl vielfach Kritik derart verfahren kann, indem sie Wirklichkeiten mit den Normen konfrontiert, auf welche jene Wirklichkeiten sich berufen. Die Normen befolgen wäre schon das Bessere. Also wenn die europäischen Staaten sich an die selbstgesetzten Menschenrechte halten würden, an die sozialen Menschenrechte, an die Genfer Flüchtlingskonvention, an die Europäische Menschenrechtskonvention, an die Grundrechte im Grundgesetz, dann hätten wir schon eine andere politische Ausgangslage. Man müsste eigentlich nur das tun, auf was man sich mal geeinigt hätte, nämlich sich an diese Rechtsgrundlagen halten. Also, die Normen zu befolgen, wäre da schon mal das Bessere als der Ist-Zustand. Die zweite Strategie bedeutet, den Kampf um den Rechtsstaat offensiv aufzunehmen. Gerade in linken Kreisen ist der Rechtsstaat nicht unbedingt ein Konzept, auf das man sich so gerne beruft. Auch in Kassel habe ich die Erfahrung gemacht, in Masterseminaren, wenn man da über den Rechtsstaat gesprochen hat, ging es am Anfang immer darum, oh ja, der Rechtsstaat ist doch die Polizei. Da hat man dann immer versucht, ein bisschen gegenzuarbeiten. Aber man muss, glaube ich, erstmal festhalten, der Rechtsstaat ist immer auch Ermöglichung politischen und demokratischen Handelns. Rechtsstaatlichkeit und Demokratie sind wechselseitig verbunden, wie Jürgen Habermas das genannt hat. Ja, und man kann ja auch beobachten, dass in rechtsstaatlichen Krisen es insbesondere Sozialistinnen und Kommunisten waren, die letzten waren, die die Rechtsstaatlichkeit verteidigt haben. Wie Hans Litten und Paul Levy in den Gerichtssälen der Weimarer Republik. Also, es würde darum gehen, offensiv diesen Kampf um Rechtsstaatlichkeit zu führen und nicht nur Demokratiedemos zu machen, sondern auch eine Allianz für echte Rechtsstaatlichkeit, nicht für Law and Order. Jürgen Seifert, einer der frühen Bürgerrechtler der Bundesrepublik Deutschland, hat mal gesagt, der Aufruf, für die Verfassung zu kämpfen, ist ein Appell an die an dieser Verfassung interessierten politisch-gesellschaftlichen Kräfte, ihre eigenen Interessen und deren verfassungsrechtlichen Sicherungen zu erkennen und zu verteidigen. Der Kampf um Verfassungspositionen ist ein Kampf um die eigenen Interessen. Oder wie es der griechische Staatstheoretiker Nikos Poulantzas mal gesagt hat, man lernt die formalen Freiheiten erst schätzen, wenn sie einem genommen werden. Die dritte Gegenstrategie ist Rechtskämpfe bestreiten, ja, eines meiner zentralen Forschungsthemen. Also zu sehen, dass es durchaus noch, ja, Widerstandskräfte gibt in der Justiz gegenüber dem ordnungspolitischen Umbau. Und das müssen auch viele rechte Kräfte erleben, wenn sie an die Regierung kommen. Donald Trump konnte seinen Muslim Travel Ban nicht einfach umsetzen. Da scheiterte er an den Gerichten. Giorgia Meloni kann auch nicht einfach ihr Projekt des Albanien-Modells durchsetzen. Da gibt es auch Richter in Rom, die dagegen etwas auszusetzen haben. Und Meloni spricht jetzt von der politisierten Justiz, die dagegen ihr Projekt ankämpft. Also Rechtskämpfe führen und bestreiten. Und es gibt hier in Deutschland einige Organisationen, die genau das machen, wie die Gesellschaft für Freiheitsrechte, die immer wieder Verfahren vor dem Bundesverfassungsgericht gewinnt. Zum Beispiel wurde das hessische Polizeigesetz als verfassungswidrig eingestuft aufgrund einer Klage der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Es gibt auch das European Center for Constitutional and Human Rights, das transnationale Rechtskämpfe führt. Und im Endeffekt kann jeder von Ihnen auch Klägerin und Kläger sein, wenn Rechte von Ihnen missachtet werden, Arbeitsrechte zum Beispiel, ja, die man erstreiten kann. Und im Bereich Equal Pay oder im Schutz bei Leiharbeitsverhältnissen oder prekärer Beschäftigung gibt es da noch einiges zu holen. Die vierte Strategie würde bedeuten, eine Idee zu revitalisieren, die ich schon einmal benannt habe, nämlich die Idee des sozialen Rechtsstaates. Also genau darüber zu reflektieren, dass der liberale Rechtsstaat seine Grenzen hat, indem er ursprünglich als kapitalistische Verteidigung des Eigentumsschutzes gedacht war, und zu überlegen, welche Formen sozialer Rechtsstaatlichkeit gibt es eigentlich, die man offensiv nach vorne bringen könnte. Es geht also um die Frage, wie man Law and Order zurückdrängen kann, um die soziale und ökologische Frage zurückzuholen. Denn ein Problem unserer Zeit besteht auch darin, dass viele soziale Fragen in sicherheitsbehördliche Fragen umgewandelt werden oder in ein Wir gegen die, wir ja gegen die Migrantinnen. Es geht also um die Frage, wie kriegt man das wieder umgedreht? Wichtig ist mir dabei, auch gegen die Wagenknechts in dieser Republik, dass dieser soziale Rechtsstaat immer auch transnational gedacht werden muss und eben nicht nur rein national und es genau nicht darum geht, hinter die Errungenschaften der Rechtskämpfe der letzten 30 Jahre zurückzufallen, die es auf europäischer Ebene gegeben hat. Und man kann auch sagen, dass dieser soziale Rechtsstaat ja ganz grundgesetzkonform ist. Wenn wir eben beispielsweise uns Artikel 15 des Grundgesetzes anschauen, nämlich die Vergesellschaftung von Grund und Boden, auf die sich ja gerade das Bündnis Deutsche Wohnen und Co. Enteignen in Berlin bezogen hat mit dem erfolgreichen Volksentscheid, der 2021 durchgeführt wurde, aber vom Berliner Senat nicht umgesetzt wird. Aber es gab eine Expertinnenkommission von Juristinnen, die eingesetzt wurde und die eindeutig mit Mehrheitsentscheidungen gesagt hat, Ja, Artikel 15 des Grundgesetzes kann benutzt werden, um Wohnungen zu vergesellschaften. Und nicht nur das, auch Energieunternehmen, ja, sind ein interessantes Feld für die Vergesellschaftung. Und da muss man ja sagen, dass das mal ein erfolgreicher Rechtskampf der letzten Jahre, der bestritten wurde, wo man eine herrschende Meinung geschaffen hat, hinter die man auch nicht einfach so leicht zurückfallen kann. Und das wird aber kaum benutzt in den aktuellen Auseinandersetzungen. Ich weiß nur von Hamburg, wo sich ein Bündnis gegründet hat, das gerade versucht, diese Wohnungsfrage mit der Vergesellschaftung weiterzutreiben. Und der letzte Punkt. Ich habe schon immer wieder gesagt, dass dieses Rechtsstaatsprojekt Ambivalenzen hat. Dieses Rechtsstaatsprojekt ist das Produkt einer spezifischen historischen Konstellation, eines spezifischen modernen liberalen Kapitalismus in allen seinen unterschiedlichen Konjunkturen. Aber als kritischer Gesellschaftstheoretiker muss man ja auch immer sagen, dass das nicht das Ende der Geschichte sein kann. Ja, man kann nicht prognostizieren, wie die Kämpfe weitergehen. Zuallererst muss man aber festhalten, mit Wolf-Dieter Nah gesprochen, dass man sich erst einmal abwenden muss von diesem herrschenden Rechtsstaatskonsens, den wir in Deutschland erleben, und dann überlegen muss, wie machen wir weiter? Kann es einen kommenden Rechtsstaat geben, der anders aussieht? Oder braucht es in Zukunft überhaupt den Rechtsstaat in dieser Form? Oder werden die Menschen in einer anderen Gesellschaft nicht andere Möglichkeiten der Kommunikation und des Austausches entwickeln, ja, wo es nicht mehr die staatliche Gewalt braucht? Das ist eine Sache, die kann man nicht am Schreibtisch entscheiden. Das ist eine Frage sozialer Kämpfe. Was aber ganz klar ist, der Rechtsstaat ist nicht das Ende der Geschichte, sondern die Geschichte, die die Menschen mit dem Rechtsstaat heute und morgen beschreiten wollen, ist noch nicht geschrieben. Vielen Dank.
Das war Maximilian Pichel mit seinem Vortrag Law statt Order – Der Kampf um den Rechtsstaat. Seinen Vortrag hat er am 29. Oktober 2024 gehalten. Veranstaltet wurde der Vortrag von der Professur für politische Theorie an der Uni Kassel. Und wenn ihr jetzt Lust bekommen habt, das Buch von Maximilian Pichel zu lesen, es heißt wie der Vortrag Law statt Order – Der Kampf um den Rechtsstaat und ist bei Surkamp erschienen. Ich bin Nina Bust-Bartels und sage Tschüss.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de, in der Deutschlandfunk-App und überall da, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.